Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums und der Wahrheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich seine Gerichtsentscheidungen und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und er wird ihm zurückgeben? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm die Herrlichkeit in die Zeiten. Amen. Wie kommt Paulus dazu, so überschwänglich von Gott zu reden? Wir vermuten, es ist ein Wunder geschehen. Aber liest man in den drei Kapiteln davor, spüren wir die Sorge des Apostels und auch zugleich Evangelisten Paulus um das Volk Israel. Bevor Paulus Christ wurde, stand er für die Werte dieses Volkes. Und nun ist eine Frage, wie wird es diesem Volk ergehen, das Christus an das Kreuz gebracht hat? Denn damit hat Israel zum Ausdruck gebracht, wir brauchen keinen Jesus Christus. Wir erkennen ihn nicht als unseren Erlöser an. Wie wird sich Gott nun seinem Volk gegenüber verhalten? Einerseits hat Gott sein Volk erwählt und andererseits hat dieses Volk seinen Sohn Jesus abgelehnt. Geht Gott so weit, dass er nach dem Mord an Jesus sein Volk immer noch liebt? Steht ja immer noch dazu, dass sein Volk erwählt ist. Das ist vielleicht nicht unsere Frage. Also mit der Frage sind wir jetzt nicht in den Gottesdienst gekommen und wollten unbedingt darauf die Antwort wissen. Es ist mindestens nicht für uns die Frage in der Weise, wie es für Paulus eine Frage ist. Aber wir sollten die Frage nicht als unwesentlich abtun. Paulus sucht eine Antwort auf die Frage, wie Gott zu seinem Volk steht. Und darum widmet er im Römerbrief drei Kapitel, 9 bis 11, dieser Fragestellung. Und es ist eine schwere gedankliche und geistliche Arbeit, diesen Brief zu schreiben. Paulus kommt zu dem Ergebnis, die Barmherzigkeit Gottes ist nicht vom Verhalten des Volkes abhängig. Seine Barmherzigkeit hat den Status der Unabhängigkeit. Und dann folgen diese Verse unseres heutigen Predigttextes, beginnend mit: O Tiefe des Reichtums und der Wahrheit und der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich seine Gerichtsentscheidungen und unaufspürbar seine Wege. Für sich genommen vermitteln diese Verse den Eindruck eines soften Christseins. Aber das Bekenntnis zum Reichtum Gottes und seiner Weisheit steht am Ende eines Prozesses, durch den sich Paulus hindurch gebetet hat. Auch wenn Paulus hier nicht mit eigenen Wortschöpfungen glänzt, sondern auf Worte anderer zurückgreift, haben die Schlussverse auf diesem Hintergrund des sich hindurchbetens eine überzeugende Wirkung. Die Israel-Frage berührt uns heute wahrscheinlich nicht persönlich. Es gibt andere Schwierigkeiten. Andere Schwierigkeiten, die uns den Schlaf rauben. Gern würden wir an diesem Wochenende, wo es immer wieder um Wunder geht, am Freitag mit dem anderen Gottesdienst, heute Abend im Anbetungsgottesdienst, würden wir gerne berichten, dass uns der Glaube wunderbar trägt. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass mitunter Zweifel aufkommen und der Glaube zu wackeln beginnt. Davon hat auch der Prediger am Freitagabend gesprochen. Das gibt es. Leute werden enttäuscht, Leute wenden sich enttäuscht von Gott ab. Aber wenn wir nach schweren Zeiten Rückschau halten, dann werden wir auch entdecken, dass manches Problem, das so unüberwindlich schien, eine Lösung gefunden hat. Und wir erkennen in der Lösung die Handschrift Gottes. Der Schluss ist dann Hier wie da, bei uns und auch bei Paulus, Anbetung. Dieser Anbetung fehlt hier die Anrede. Die Anrufung Gottes, auch ohne Anrede, ist sofort Ausdruck des Staunens über die Offenbarungen Gottes. Welch ein Reichtum seiner Gaben. Reichtum. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Welche Weisheit seines Handelns. Paulus schreibt im Römerbrief, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten verhilft. Welch eine Zuversicht drückt sich aus in diesem Lob aus. Welche Erkenntnis. Er hat Menschen im Voraus bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Jesus, der Sohn, wird der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Und dazu, oh, die Tiefe. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsentscheidungen und unaufspürbar seine Wege. Gott befriedigt unseren Glauben, aber er befriedigt nicht unsere Glaubenstheorien, die wir uns so machen. Wir haben Gottes richtendes und rettendes Handeln auszuhalten und können es manchmal nicht deuten. Richtend und rettend zugleich. Wie passt das zusammen? Welche Ambivalenz? Gott offenbart sich und bleibt uns gleichzeitig doch verborgen. Wie diese beiden Aussagen zusammenstimmen können, zeigt das Bild eines Bergsees. Es gibt Bergseen mit kristallklarem Wasser. Und trotzdem können wir bei einem solchen Bergsee nicht auf den Grund sehen. Wie sich uns Gott offenbart, ist glasklar. Und dennoch müssen wir mit Paulus bekennen, o, die Tiefe, unerforschlich. Gerhard Hörster schrieb einmal in dem Kalenderbuch Wort für heute über ein Paulus-Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy, in dem am Schluss diese Worte aus Römer 11 vertont sind. Da schreibt er, ich höre, staune, es bewegt mich. Mir, dem unsentimentalen und nüchternen Menschen, kommen die Tränen. Das Lob Gottes, der zusammenführt, was nicht zusammenpasst, das hat mich gepackt. Ich möchte am liebsten mitsingen. O Tiefe. Das Lob erschließt sich weiter in der Unergründbarkeit Gottes. Diese Unergründbarkeit Gottes wird durch drei Fragen unterstrichen. Die erste Frage heißt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Es ist uns zwar aufgetragen, die Kette der Taten Gottes zu bezeugen, aber wir übernehmen uns schon, wenn wir alle Sinnzusammenhänge zwischen den einzelnen Kettengliedern herstellen wollen und zu wissen vorgeben. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer hat seinen Ratgeber? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer auf dieser Welt Präsident, König oder Kanzler ist, der braucht einen Beraterstab. Er oder sie kann seine oder ihre Augen gar nicht überall haben. Die Hinweise der Berater fließen ein in die Entscheidung der Nummer eins. Und nun heißt es von Gott, er aber hat seine Augen und seinen Geist überall. Zum Beispiel Psalm 33, 18. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade vertrauen. Und auf den anderen auch. Gott sieht und sieht durch. Und er benötigt keinen Beraterstab, das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen den Leuten, die heute das Sagen haben und Berater brauchen, und ihm. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und er wird ihm zurückgeben? Gott ist bei seinem Regieren durch keine Vorgaben gebunden. Er muss sich nicht bei jemandem revanchieren. So, schon halb bestochen und jetzt muss er halt handeln. Niemand ist ihm etwas schuldig. Niemanden ist er etwas schuldig. Gott lässt sich nichts abhandeln. Er ist völlig frei in seinem Tun. Drei Fragen bringen den Menschen zu einer Ehrfurcht vor Gott. Angesichts der Weisheit Gottes benötigt der Mensch seine Zeit, seine Begrenzungen anzunehmen. Unser Denken und Wissen ist Stückwerk, unser Denken und Wissen ist kindisch und wir sehen oft nur fragwürdige Umrisse, so sagt es Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Das ist Paulus ja nicht egal, dass wir unwissend sind. Er selbst ist uns in unserem Text ein Vorbild darin, dass die theologische Erkenntnis erst einmal durch das Gebet hindurch muss. Und nur dann kann die theologische Erkenntnis am Ende überhaupt erst wieder in die Anbetung hineinführen. Denn die Theologie soll in die Anbetung führen und nicht in die Rechthaberei. Da sind wir beim letzten Vers. Und erstaunen wird Paulus gewiss, dass Gott der Herr über der Geschichte ist. Gegen Gott kann keine Gegenregierung antreten. In Epheser 4, Vers 6 lesen wir, ein Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Das entspricht dem letzten Vers, denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Paulus spricht Gott zu, was Gott zusteht, ihm die Herrlichkeit, das heißt die Verherrlichung am Ende der Zeiten und bis in alle Zeiten. Und dieses Lob ist von einer großen, wie kann es anders sein, am Sonntag Trinitatis, von einer großen dreifachen Freude begleitet. Der Freude an Gott, dem Schöpfer, erstens. Obwohl wir zunehmend den von Menschen herbeigeführten Verlust des Paradieses beklagen, können wir doch immer noch in der Schöpfung die Handschrift Gottes erkennen. Und darum können wir immer noch außerhalb des Paradieses leben. Wir dürfen den Schöpfer Vater nennen und uns an der Schöpfung persönlich freuen. Nicht nur die ganze Schöpfung in ihrer Summe ist zum Freuen, sondern auch jeder einzelne Mensch. Jeder darf auch sagen, ich ganz persönlich bin ein Wunderwerk, über das ich mich freuen kann. Das ist ja so ein Gebet, was wir durchaus vor dem Spiegel sprechen können. Vielleicht nicht in jeder Situation, aber doch immer wieder. Trotz dessen, was die Sünde an mir zerstört hat, und obwohl ich die Grenzen und Schatten meiner Persönlichkeit kenne, darf ich mich an mir selbst freuen. Und wer diesen Blick für sich selbst im Namen Gottes findet, der kann zu einem anderen, zu einem neuen Urvertrauen zu Gott und damit auch zu sich selbst durchstoßen. Und das wird dann auch zur Basis für ein spontanes geistliches Leben. Die Freude an Gott, dem Schöpfer. Die Freude an Christus, dem Befreier. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, 13 lesen wir, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Christus, das Ebenbild Gottes. Er ist der Befreier, der uns aus der Finsternis herausgerissen hat. Er hat uns befreit zu einem versöhnten Leben mit Gott. Der Hauptfeind unserer Versöhnung ist die Angst. Und die Angst hat letztlich mit der Angst vor dem Tod zu tun. Befreiung können wir dann verstehen, wenn wir begreifen, dass Christus dem Tod die Macht genommen hat. Er hat uns zum ewigen Leben berufen. Jesus hat uns in seinem irdischen Leben gezeigt, was es bedeutet, wenn jemand keine Angst mehr vor dem Tod hat. Der Tod bedeutet dann nichts anderes mehr, als nur das, zum Vater zu kommen. Und dieses Geheimnis war wahrscheinlich das größte Geheimnis von Jesus gewesen. Jesus war die Welt Gottes nicht fremd. Das zeigt sich in seiner Spontanität, in seiner Lebenssicherheit und in seiner gezielten und ebenso liebevollen Seelsorge. So finden wir bei Jesus Freude am Leben, Neugier auf Neues, auf das überraschende Wirken des Heiligen Geistes, Freude an der Beziehung zu Menschen, den Mut, sich ganz auf andere einzulassen, geistgewirkte Schlagfertigkeit, große Barmherzigkeit, das Bedürfnis nach Stille als besondere Nähe zum Vater und die Fähigkeit, bei sich selbst zu bleiben und bei seinem Auftrag nicht auszuweichen. Und die ganze Welt, die ihm der Teufel von einem hohen Berg aus zeigt, als Versuchung zu begreifen. Wer von uns wünscht sich nicht diese befreiende Spontanität, die das Leben Jesu auszeichnete, seine Fähigkeit, ganz im Hause Gottes zu leben? Aber das Leben Jesu ist nicht nur Vorbild, sondern das Leben Jesu ist auch ein Angebot für uns. Die Freiheit des Lebens wird wachsen, wenn wir uns bewusst machen, dass Christus uns von der Macht der Finsternis und des Todes befreit hat. Und wenn wir dadurch den Mut gewinnen, die Freiheit zu leben, zu der wir befreit sind. Aus dieser Tiefe kommt die Freude an Christus, dem Befreier. Und die Freude am Heiligen Geist, dem Beistand. Davon haben wir letzten Sonntag gehört. Jesus stellt uns den Heiligen Geist vor als unseren guten Anwalt. Der tritt für uns ein. Ihn können wir um Rat fragen. Der Heilige Geist ist in uns, so wie der Atem in uns ist. Ich muss auf mich hören, wenn ich Impulse des Heiligen Geistes wahrnehmen will. Die Impulse entstehen zwar durch das Handeln Gottes, aber sie entstehen ja in meinem Bewusstsein. Mancher glaubt, dass wenn er Gott darum bittet, dass dann Gott Impulse in uns vernehmbar werden. Es gibt aber Täuschungen, wenn ich die Impulse in mir als Gottes Reden verstehe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Leute völlig misstrauisch dagegen sind, was in ihrem Bewusstsein so entsteht. Siegfried Großmann, den ja viele von uns schätzen, er ist inzwischen heimgegangen, der war ja Bildungsreferent in unserem Bund und auch mal Präsident und hat uns auch in Gusse besucht mit guten Vorträgen. Der schreibt, am besten ist es, wenn wir Gott um sein Reden bitten, dann mit seinen Impulsen rechnen, aber sie nicht als hundertprozentig annehmen. So kann ich herausfinden, ob meine Gedanken und Gottes Reden, ob ich das verwechsle. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist gar nicht ganz schlimm, denn oft vermischen sich das Reden Gottes und meine eigenen Wahrnehmungen ohnehin miteinander. Also offen sein, darum beten, darauf warten und wissen, dass das, was Gott sagt, sich auch mit meinen eigenen Wahrnehmungen vermischen wird. Zum geistlichen Leben gehört, dass wir uns korrigieren. Das ist dann nötig. Und auch korrigieren lassen. Wichtig ist, dass wir darauf vertrauen, dass uns Gott immer wieder erreicht und mir und uns hilft, seinen Willen zu erfüllen. So kann ich sagen, wenn ich diesen Text lese, mein Leben ist auf Gott bezogen, den Vater, Jesus Christus, den Sohn und auf den Heiligen Geist. Gott schafft in unserem Leben die Weite, den Raum und die Freude. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles. Und zu Gott geht alles. Ihm sei Ehre für immer und ewig. Amen.